Vers 9. Diejenigen, die das verehren, was nicht wirkliches Wissen ist, geraten in blinde Dunkelheit. Doch in tiefere Finsternis gelangen jene, die sich dem scheinbaren Wissen verschrieben haben. Erläuterung: Unwissenheit kann nicht quantitativ bemessen werden. Das, was einen nicht vollständig durchdringt, das weiß man auch nicht. Und es steht einem nicht zur Verfügung. Wahrheit fordert immer alles. Deshalb wird das Stehenbleiben bei Vorläufigem im Glauben in der Erkenntnis zu sein als tiefere Unwissenheit bezeichnet. Sich der Unwissenheit zu widmen bedeutet alles, was in Unkenntnis des Atma, der eigenen Seelenidentität, ausgeführt wird. Das beinhaltet auch die religiöse Praxis, die glaubt, alleine durch das Ausführen des Vorgeschriebenen automatisch zum Heiligen zu gelangen, sowie der Glaube der Frommen, einfach nur gut in der Welt zu handeln, genüge. Denn die Erfüllung der eigenen Pflichten aus eigennützigem Motiv heraus stellt keinen Yoga-Weg dar. Selbstgenügsamkeit und innere Einschläferung entstehen, wenn man glaubt, man sei nun ein guter Mensch und handle doch richtig. Das moralische Gutsein, die Philanthropie, ist eine notwendige Grundlage für das Heilige, aber in sich selber noch eine Form der Gefangenschaft. Dies ist die Harmonisierung mit den Grundsätzen der Natur. Es hat allerdings noch nichts mit Gottesliebe, Bhakti, zu tun. Man begibt sich mit aufrichtigem Herzen auf einen inneren Weg und sucht wirklich Gottes Erkenntnis. Aber der Geist hat auch eine andere Absicht: Überleben, Selbstschutz und Abwehr zu allem, was dieses Überleben in Frage stellen oder bedrohen könnte. Und diese Zwiespältigkeit ist in jeder bedingten Seele. Aus diesem Grund ist die eigene Analyse der Grundmotivation zur Praxis wesentlich. Das falsche Selbst begeht den inneren Weg aus dem selbstischen Motiv heraus und glaubt, daraus einen persönlichen Gewinn schlagen zu können. Man bereichert sich mit echtem Wissen, aber nicht, um eine vollständige Transformation des eigenen Wesens zu durchlaufen, sondern um Ansehen und Verehrung von der Masse der Menschen zu erhalten. Der vermeintliche Glauben, in der Wahrheit zu sein, nennt man im Sanskrit Veda Vada Rata. Dieser Begriff bezeichnet diejenigen, die formhalber das Richtige tun, aber die Aufmerksamkeit woanders haben. Die innerste Haltung stimmt nicht mit dem überein, was sie gerade dabei sind zu tun. Friedrich Rückert schrieb 1836 in seinem Werk Die Weisheit der Brahmanen: Die letzte Falle ist der Hochverrat. Aus falschem Trieb tun rechte Tat. Das, was sich als Wissen ausgibt, aber eigentlich noch vermischt ist mit Eigeninteressen, ist schwieriger zu entlarven. Es ist Scheinwissen. Deshalb warnt dieser Vers eindringlich genau vor solchen. Halbwissen ist nicht mehr als die Unwissenheit. Es proklamiert sich nur als die Erkenntnis selber. Das Nicht-Erkennen, dass man an der Unwissenheit und dem Halbwissen leidet, ist der Garant für ihre Fortsetzung. Unter der Arroganz des Halbwissens verbirgt sich meist eine Verzweiflung, nämlich, dass es nicht standhält und realitätstauglich ist, wenn es durch Lebensmomente wirklich geprüft wird. Diese Verzweiflung hat sich resigniert damit abgefunden, auf dem spirituellen Weg einfach nur zu praktizieren, aber eigentlich sehr weit von einer effektiven Verwirklichung entfernt zu sein. Man macht einfach mehr und mehr Übungen im Glauben, dadurch transzendente Zustände zu erreichen. Man nennt dies auch die magische Entwicklungsstufe der Religion. Darin imitiert man bestimmte vorgegebene Verhaltensweisen in der Erwartung, dass sich die Umstände dann automatisch verändern werden. Irgendwann spürt man, dass es eine Sackgasse war. Nur schon die gänzliche und widerstandslose innere Annahme dieser Einsicht würde eine ungeheure Wachheit bewirken. Halbwahrheit ist schlimmer als reine Unwissenheit, da man glaubt, sie sei Erkenntnis. Wenn man von Maya, der Täuschung, spricht, vermischt man oft verschiedene Aspekte von ihr und es ist wesentlich, diese zu unterscheiden. Guna Maya, die Ingredienz. Das ist die materielle Energie, die ewig ist und den Lebewesen als Raum zur Verfügung gestellt wird, ihre Verblendung zu leben. Sie ist wirklich, da sie eine Energie Gottes darstellt, ist aber in einem ständigen Wandel begriffen. Jiva Maya, die Verblendung. Die Verblendung besteht darin, etwas nicht in Verbindung mit Gott zu sehen. Es ist die Interpretation der Dinge vom Standpunkt des mit Materie identifizierten Selbst. Da alles natürlicherweise einen Bezug zu Gott hat, ist die Blickweise der Ausklammerung Gottes eine unwirkliche Perspektive. Gott gewährt dem Lebewesen durch diese verblendende Kraft die Ausblendung seiner selbst, wenn das Lebewesen die Gleichgültigkeit zum Liebesaustausch mit Gott aufrechterhalten will. Dadurch wird die gesamte Wirklichkeitsschau durcheinander gebracht. Man erachtet Unwichtiges als relevant, Peripheres als substanziell und Zeitweiliges als wirklich. Jiva Maya hat zwei Faktoren. Avidya Vritti, die Funktion, welche Unwissenheit gibt. Diese hat wiederum zwei Wirkungsweisen. Avaran Atmika Shakti, Bedeckungskraft, die bewirkt, dass das Lebewesen vergisst, wer es ist und sich auf diese Weise gleichsetzen kann mit Vergänglichem. Sie schafft die Bedeckung der Identität. Vikshep Atmika Shakti, die Kraft, die Ablenkung gibt und einen abwendet vom Selbst und die Aufmerksamkeit auf die endlosen Bewegungen der materiellen Welt richtet. In der Absorption mit ihr denkt man dann, Teil der Welt zu sein und die endlosen Fluktuationen der materiellen Energie seien seine eigenen. Vidya Vritti, die Funktion, die Wissen gibt. Wenn die Seele Reinheit anstrebt, schenkt einem die materielle Energie Kenntnis, wie sie wirkt. Aber all diese Erkenntnis ist noch immer ein Produkt der Verblendung. Das beinhaltet zum Beispiel die Erkenntnis, nicht der grobe und feinstoffliche Körper zu sein. Die Analyse der drei Grundqualitäten, Gunas, und ihre Resultate, Reinkarnation und Karma-Lehre, die Prinzipien der Bindung und Befreiung. Mit anderen Worten umfasst diese Funktion, die Wissen gibt, ein Wissen, das in spirituellen Kreisen schon als ein inneres, esoterisches Wissen betrachtet wird. Diese Art von Wissen ist die Vidya Vritti der Maya. Sie vermag nicht die Realisation von der Svarup, der wirklichen Natur der Seele und deren spezifischen Beziehung zu Gott zu vermitteln. Sie kann auch nicht Erkenntnis der Wirklichkeit von Gottes ewigem Reich schenken. Da auch philosophisches Wissen der Vidya Vritti der Maya entstammt, kann dieses nicht die Gestalt Gottes offenbaren und die Beziehung, die in der Seele zu ihm hin angelegt ist. Gyan, innere Erkenntnis, ist von Sattvisch 14.17 und es kann die Lasten der Vergangenheit auflösen, uns zur Befreiung führen, aber nicht die Beziehung zu Gott offenbaren. Deshalb spricht Krishna von Bhakti als einem Offenbarungspfad, Bhagavad Gita 18.55. Die Gottesbeziehung und der Einblick in das Wesen Gottes werden in der Seele aktiviert durch eine tiefe Bereitschaft zur Wahrheit mit all ihren Konsequenzen, spezifisch durch das Hören von ihm, Shravana. Dadurch beginnt seine Swarup Shakti, seine ewige Erkenntniskraft in die Seele einzufließen und beleuchtet von innen alles in großer Klarheit. Das Bhagavatam fordert aus der Perspektive der Bhakti auch den Wissenden, den Jnani, auf, alles Wissen dem Höchsten darzubringen und hinzugeben. Damit wandelt sich die Erkenntnis von der Vidyavritti der Maya hin zur Offenbarungskraft von Gottes Swarup Shakti. Srimad Bhagavatam 11.19.1. Im ersten Vers der Isopanishad wird die Essenz wahren Wissens erklärt, dass nämlich der höchste Herr, der Besitzer und Kontrollierende von allem ist. Dies ist eine Erkenntnis, die man als Mensch nicht einfach nur abknicken kann, denn sie hat für ihn eine massive Konsequenz in jedem Augenblick. Die Ausblendung dieser Tatsache im Handeln, Sprechen oder Denken ist Unwissenheit. Das Streben nach Eigenfreude, nach Befriedigung eigener Interessen, nach Annehmlichkeit und eigener Wunscherfüllung ist die Umgehung dieses Einblickes. Wenn der Isha das Zentrum von allem ist, dann ist jede Handlung, die ihn nicht mit einschließt, unharmonisch und wirkt wirklichkeitsverzerrend. Alle Erkenntnis, die man in dieser Grunddunkelheit der Gottesausblendung zu haben wähnt, bindet einen noch mehr, da man sich nun zu den Erkennenden zählt und die Wahrheitssuche in ihrer Intensität reduziert wird. Die kleinste Verwirklichung in der echten Gottesbegegnung führt aber zur intensiveren Nachforschung. Dem Unbegrenzten begegnen bedeutet ständig, seine innerste Motivation zu prüfen. Ich gebe mich nie mit Erreichtem zufrieden, stehe bei keiner Verwirklichung still, begnüge mich mit keinem inneren Hochgefühl, werte Erfolg und Einsichten niemals als die letztliche Gnade. Lass mich nicht mit der Vorläufigkeit abspeisen, begnüge mich nicht mit dem Weg, den ich schon gegangen bin. Vergleiche mich nicht mit der schlafenden Masse und glaube schon gar nicht an den Applaus, welcher mir von ihr entgegengebracht wird. Und dennoch bin ich zutiefst dankbar in jedem Augenblick. So schreite ich immer weiter, ohne je anzuhalten, einer vollständigeren Offenbarung entgegen, auf ein umfassenderes Bewusstsein hinzu. Das gestern Erkannte dient nur wieder als kleiner Brückenstein für die künftigere Erkenntnis. In der Ausblendung der ewigen Welt wird die duale Erfahrungswelt als wirklich empfunden, das heißt, die Dualität wird verabsolutiert. Dann wird der Dualismus zur Halbwahrheit. Man erschaut die alles vereinende Wirklichkeit dahinter nicht mehr. So werden die relativen Pole Gut und Böse ins Absolute erhoben. Wer nicht über den Dualismus hinaussieht, versteht unter Religion die Parteiergreifung für die richtige Seite, seine Seite. Es ist ein erstaunliches psychologisches Phänomen, dass der Mensch glaubt, seine Seite sei die beste. Seine Anschauung, sich selbst, seine Umgebung, seine Nation, die gesamte karmisch angewohnte Umgebung, um einen herum für das Beste zu halten, ist eine Wirkung der Bewegung der Rajas-Energie. Dass man sich für ein bestimmtes Lager entscheidet, ist einerseits der Eigennutz des Ego, welcher immer nach seiner Selbstüberhöhung strebt, da er keine wirkliche substanzielle Identität hat. Doch darunter liegt als Triebkraft die Angst, die Unsicherheit, die Eingeschüchtertheit. Deshalb will man sich mit seiner Weltanschauung über diesen armseligen Zustand erheben. Das erste Kapitel der Bhagavad Gita schildert dieses Phänomen ausführlich und Krishna muss den spirituell Suchenden erst einmal aus diesem Gefängnis herausheben. Das geschieht durch eine massive Erschütterung. Denn die kreatürliche Bequemlichkeit lässt niemanden einfach so den Zusammenbruch seines gesamten Ich-Systems miterleben. Um diesem Dilemma des Dualismus zu entgehen, haben sich verständlicherweise viele Menschen dem Atheismus, Indifferenzismus zugewendet. Das bedeutet, auf das praktische Leben übertragen, die Zuwendung zu einem Lebensstil des Materialismus. Eine andere Option, diesem spaltenden Weltbild zu entgehen, ist der Monismus. Als Reaktion auf die Zerrissenheit eines konstanten Spannungsfeldes einer dualistisch verstandenen Welt sehnt sich der Mensch dann einfach nach Einheit. Es ist die Weltschau, dass alles Existierende nur eine einzige Ursubstanz sei. Realität ist die Nicht-Dualität, Advaita. Folgedessen ist die vor uns entfaltete Welt mit all ihrer Vielfalt mit individuellen Wesen eine Täuschung, die keinen reellen Gehalt aufweist. Wenn alles eins ist, woher kommt dann die Tendenz zur Gemeinheit, zum Bösen und Zerstörung? Monismus gibt eine einfache Antwort. Alle Zweiheit kann es gar nicht geben, da die absolute Einheit keinen Willen, keinen Plan oder Absicht habe, sondern einfach nur latent existiere. Deshalb sei alles Dunkle einfach nur eine Illusion. Dann ist demnach auch das innerweltliche Schöne, die Liebe, der Austausch, die Individualität an sich einfach nur eine Täuschung. Monismus ist die Negierung der diesseitigen innerweltlichen Vielfalt, der Nicht-Realität. Licht wird aber nicht vom Standpunkt der Dunkelheit definiert. Licht ist nicht die Verneinung der Dunkelheit. Um zu Licht zu kommen, muss man die Dunkelheit beseitigen. Das monistische Konzept der Negierung, Negare, Vereinen, zeigt sich in der Psychologie. Man glaubt, innere Blockaden, Neurosen und alte Muster zu lösen, führe zu einem Selbst, zur Selbsterkenntnis. Medizin. Man glaubt, das Bekämpfen von Krankheiten, in Klammer Antibiotika, führe zu Gesundheit. Politik. Man glaubt, durch Bekämpfung von Terror erhalte man Frieden. Spiritualität. Man glaubt, durch Ego-Auflösung sei man in der Wirklichkeit. Dualismus ist die Verabsolutierung der materiellen Dualität. Monismus nun ist die Verabsolutierung der Einheit, welche Vielfalt und Individualität letztlich verneint und nicht zu integrieren vermag. Der materialistische Monismus betrachtet die Dunkelseite des Dualismus als das einzig Wahre und der idealistische Monismus die helle Seite, das Licht, als einzige Realität. Das sind praktische Weltbilder, welche aufgrund der Ausblendung der alles beinhaltenden Wahrheit bestimmte Bereiche ausschließen und somit Halbwahrheiten darstellen. Es scheint nach Wissen auszusehen, aber es ist eine Form von Ausblendung, der Unwissenheit. Diejenigen, die echtes Wissen, den Pfad der Heimkehr zu Gott, für intellektuelle Selbstbefriedigung oder für Selbstbereicherung annehmen, gehen in noch tiefere Dunkelheit hinein, da sie einerseits aufrichtigen Menschen den Pfad verbauen und andererseits eine viel größere Möglichkeit, die der gewöhnliche Unwissende gar nicht hat, für Eigenzwecke missbraucht. Verbindung zum nächsten Vers. Nun wird erläutert, dass die Beschäftigung mit wahrem Wissen einen gänzlich anderen Effekt bewirkt als die Beschäftigung mit dem zuvor erläuterten Scheinwissen und mit der Unwissenheit.